SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Hallo und herzlich willkommen in SWR1 Leute, Professor Werner Mang. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen?
Mir geht's gut. Auch die Anreise war perfekt. Kein Stau durch Stuttgart und bin sehr relaxed und erholt.
Das ist gut. Was haben Sie heute gefrühstückt? Ihr klassisches Frühstück, haben
Sie gesagt? Ja, mein klassisches Frühstück ist Pfefferminztee, halbe Zitrone, eine Banane und dann geht's in der Früh in OP.
Heute gab es aber noch eine Butterbrezel, oder?
Heute gab es eine Butterbrezel, ja, beim SWR, das war sensationell.
Das ist aber eigentlich, gehört es nicht zu Ihrem Standardfrühstück?
Nicht zum Standard.
Was mit dem Kaffee? Trinken Sie keinen?
Nein, bin kein Kaffeetrinker, also kein Nikotin, kein Kaffee und Alkohol in Maßen. Das ist ja auch wichtig, die Ernährung. Das ist gerade das Hauptthema, was mich auch beschäftigt. Gerade wo jetzt Corona war, bin ich ja zum Koch mutiert. Das heißt, dass ich auch selber gesehen habe, dass jeder dritte, vierte Jugendliche übergewichtig ist und dass es auch ganz wichtig ist, das Buch habe ich auch für die Jugendlichen geschrieben, damit die sich besser ernähren, kein Fastfood und so weiter.
Das ist jetzt aber eine neue Erkenntnis bei Ihnen. Vor ein paar Jahren, da habe ich noch mir sagen lassen und gehört, Sie könnten A, nicht kochen und B, habe ich Sie dann einmal kochen sehen, nämlich Kässpätzle. Das war ja, inzwischen sind Sie da aber anderen Dingen anhängig.
Naja gut, aber Kässpätzle, ich habe sogar einmal beim Krause, glaube ich, habe ich Kässpätzle gekocht. Da bin ich perfekt. Das habe ich von meiner Mutter geerbt. Das war übrigens die erste Pesketarierin. Die ist mit 94 zu Hause in ihrem eigenen Haus beim Frühstück eingeschlafen. Also auch relativ faltenlos. Ja, und dann habe ich auch mal das Promi-Kochen mit Kässpätzle gewonnen. Also da müssen Sie mal jetzt bei mir vorbeikommen. Die schmecken wirklich sensationell.
Gut, Einladung angenommen. Sie haben ja einen sehr geregelten Tagesablauf. Sie machen jetzt morgens keine Kässpätzle, sondern eigentlich erstmal eine Nase im OP.
Ja, was gut,
also ist, brauchen Sie diese Geregeltheit?
Also ist das ja gut, also ich bin ja Jungfrau vom Sternzeichen, das ist meine Peniblichkeit und auch im OP bin ich ein ganz anderer Mensch wie privat und Aszendent Löwe, das ist also auch mein Unternehmertum. Ja, das geht immer um 6.30 Uhr der Wecker und das seit etwa 40 Jahren. Dann bekomme ich einen Pfefferminztee mit einer ganzen Zitrone ausgedrückt und eine Banane, duschen und so weiter, halb acht im Auto, dann 8 Uhr im OP zum Frühstück, dann eine Nase. Das ist so praktisch schon ein geflügeltes Wort geworden, aber es ist wirklich so, ich operiere immer als erstes eine Nase.
Wie lange dauert die Nase
so
bei Ihnen?
Eine gute Stunde. Und das ist halt so kreativ. Also ich meine, dass ich mit meiner Händearbeit eine Höcker-Langnase jemand zu einem neuen Leben helfe. Ja, das ist, finde ich, also ich bin fasziniert von meinem Beruf, also mein Leben ist der OP und man muss mich wahrscheinlich irgendwann mal raustragen.
Gucken Sie eigentlich Menschen gleich so analytisch an und sagen, oh, da müssten wir was machen?
Nee, also bei Ihnen kann ich gar nichts machen. Die Nase ist perfekt, alles gut. Und nein, ich bin ich bin zwar Pionier der ästhetischen Chirurgie in Deutschland, habe ja mit das erste Facelifting gemacht, habe aus Amerika die Faltenunterspritzung mitgemacht, war der erste, der Kollagenhyaluronsäure dann injiziert hat. Und ja, aber ich bin nicht der Prototyp. Also ich bin also nicht ein Mensch, der jemand jetzt in der U-Bahn oder beim Flieger anschaut und sagt, den würde ich gerne operieren.
Also sagen, das, Sie sind nicht der Prototyp. Gibt es da Kollegen, die da schon so sind? Und ja, dann Ihnen da was reinpuschen und sagen.
Ja, da gibt es natürlich, wenn ich in Amerika auf Kongresse bin, dann sehen ja die Schönheitschirurgen schon fast wie Zombies aus. Die spritzen sich selber Botox und lassen sich liften. Also bei mir ist noch nicht Hand angelegt worden. Ich habe vielleicht auch die Gene von meiner Mama und ernähre mich gesund, treibe jeden Tag Sport. Also das ist auch mein Tipp an alle. Bevor man zum Schönheitschirurgen geht, kann man viel selber machen. Ja, dass man sein Gewicht hält, das ist der Schönheitskiller Nummer eins, dass man eben Sport treibt, dass man sich mediterran ernährt, gesunder Schlaf, im Schlaf regeneriere ich meine ganzen Zellen, das heißt 7 Stunden Schlaf ja, und mediterrane Küche und dann, wenn es ganz toll werden will, pesketarisch.
Weg mit dem Schweinebraten, das sagt Deutschlands bekanntester Schönheitschirurg, Professor Werner Mang, denn er ist jetzt auf den Fisch gekommen und überhaupt auf die gute Ernährung und ist heute hier bei uns in SWR1, Leute. Professor Mang, Sie sind doch plastischer Chirurg, also wenn wir uns jetzt alle schön essen, dann haben Sie nichts mehr zu operieren.
Nein, ich habe eine Verantwortung. Verantwortung. Ich bin schon einer der Ersten, der das Fachgebiet in Deutschland auch bearbeitet hat. Und ich sage nochmal, man kann viel selber tun. Man soll nicht gleich zum Schönheitschirurgen rennen. Und die Ernährung spielt da entscheidende Rolle. Eine entscheidende Rolle. Und im Fisch habe ich ja alle Vitamine, habe ich alle Aminosäuren, die ungesättigten Fettsäuren, Spurenelemente, also ein Feuerwerk an Gesundheit beim Kabeljau zum Beispiel. Was sehr gesund ist, ist der Kabeljau von der Nordsee oder auch die Heringe sind sehr gesund. Dann natürlich Bodenseefische. Was gibt es Schöneres für mich als in der Früh um 4 Uhr aufzustehen und mit einem Berufsfischer auf den See hinauszufahren und dann eine Forelle oder einen Zander zu fangen. Das ist einfach ein Traum auch. Ja.
Erzählt Ihnen der Berufsfischer denn auch, dass der seit Jahren eigentlich viel weniger fängt, weil der Bodensee immer leerer wird?
Ja, er fängt viel weniger, weil der Bodensee so sauber geworden ist, dass also die Nahrung der Fische sehr zurückgegangen ist. Mhm. Und der Bodensee ist sehr, sehr sauber, ist ja unser Trinkwasser, großer Speicher. Nein, aber ich glaube, es sind noch genug Fische am Bodensee. Und dann gibt es natürlich das Zweite nachhaltig, dass wir die Aquakulturen. Ich bin also ein großer Freund von Aquakulturen, auch im Süßwasserbereich. Mhm. Und die sind auch nicht kontaminiert und sehr gesund. Ja. Also zweimal Fisch in der Woche wäre optimal für die Ernährung. Und ich finde eben Pesketarier, also Leute, die auch Eier, Käse, Fisch essen dürfen, viel besser wie Vegetarier, weil ich dann abwechslungsreicher esse, mehr Vitamine bekomme und die ideale Ernährung auch für unsere Kinder und Jugendlichen sind, damit die nicht übergewichtig werden.
Also mit dem Fisch bin ich bei Ihnen. Omega-3-Fettsäuren, reich an Jod, Selen und so weiter. Alles unbenommen. Zweimal die Woche essen ist auch toll. Aber unsere Meere sind doch total überfischt. Und dann haben wir Schadstoffe in den Fischen. Sie haben gerade von Aquakultur gesprochen. Da fällt mir jetzt der Pangasius ein, wird in Vietnam aufgezogen. Antibiotika belastet, Schadstoff belastet. Also müssen wir ja eigentlich dann schon, wenn wir das sauber machen wollen, so wie Sie es sagen, in den Biobereich gehen. Und dann wird es teuer. Das kann sich ja keiner mehr leisten.
Ja gut, also Aquakulturen in der Nordsee sind zum Beispiel nicht sehr kontaminiert. Und ja, die Schadstoffe sind natürlich Cadmium, Quecksilber, Blei und die ganzen Sachen.
Die meine ich, ja.
Heringe und Kabeljau haben diese Verschmutzungen nicht in der Nordsee. Das sind meistens Fische, die eben in tieferen Regionen sind. Zum Beispiel, wo ich sehr davon Respekt habe, das zu essen, ist Sushi. Das heißt, der Thunfisch ist sehr belastet mit Schwermetallen.
Also Sushi machen Sie nicht?
Nein, mache ich nicht. Rohen Fisch mache ich nicht, obwohl es sehr gut schmeckt natürlich, aber der ist halt belastet, aber die Bodenseefische sind so gut wie nicht belastet.
Ein bis zweimal Fisch die Woche, sagen Sie, das nehmen wir jetzt einfach mal so mit. Was empfehlen Sie denn noch für eine gute Ernährung und Schönheit?
Bitte?
Was empfehlen Sie denn noch für eine gute Ernährung und Schönheit?
Ja, außer für die gute Fisch. Ernährung heißt natürlich dann auch, dass ich die Vitamine, Vitamin C hat ja der Fisch relativ wenig, doch Gemüse, das ist auch ganz einfach. So ein Fisch, so ein Kabeljau ist in 10 Minuten auf dem Tisch, bisschen würzen, 2 Minuten rechts, 2 Minuten links und ein paar Gemüse dazu und das Essen ist perfekt. Ja, natürlich empfehle ich Sport auch zu treiben, dass ich Sauerstoff in die Lungen bekomme, dann habe ich auch mehr Corona-Schutz. Dann gesunde Schlaf ist wichtig, ja. Und die mediterrane Ernährung, natürlich kann man Spaghetti essen, aber bei uns gibt es 2x die Woche Fisch, dann einmal vegetarisch-asiatisch, das schmeckt wunderbar, Reis mit Gemüse, da muss man nicht unbedingt Fleisch drin haben und dann natürlich die ganzen Kohlenhydratspeisen und Kässpätzle. Dienstag gibt's bei uns Kässpätzle.
Wunderbar, und Fleisch
mit Schmelzwiebel
und
Kartoffelsalat.
Fleisch gibt's bei Ihnen gar nicht mehr?
Ja, Wurst? Hin und wieder werde ich rückfällig, also Wurst gibt's keine mehr im Kühlschrank. Früher war ja immer Leberwurst und Schinken und alles drin. Der Kühlschrank ist leer von Fleisch und Wurst. Aber ich werde natürlich manchmal rückfällig, wenn ich an Weihnachten mit den Kindern und Enkelkindern die Weihnachtsgans sehe, dann kann man schon mal rückfällig werden oder mal ein Steak essen. Aber die Grundernährung zu Hause sollte eben Wurst- und fleischfrei sein. Das ist auch gut fürs Herz, für den Darm, für alles. Das heißt auch für die Gesundheit, nicht nur für die schöne Haut.
Und wir sind in SWR1, Leute, und steigen direkt mit Professor Mang ein mit einer Frage, die von Frau Wallis aus Tübingen, Megan Wallis, möchte wissen. Wir haben ja vorhin über das Leitungswasser im Bodensee gesprochen. Ich würde mal gerne fragen, was der Professor meint zum Thema Leitungswasser. Ich wohne bei Tübingen, kaufe aber ständig stilles Wasser, da ich mir nicht sicher bin. Was sagen Sie?
Also ich kann da nur aus Tübingen den Tipp geben, ich trinke das Leitungswasser vom Bodensee. Das halte ich für gesünder als viele so Mineralwasser, die man kauft. Also das können Sie unbedenklich trinken. Man muss es auch nicht mit dem Blub anreichern. Also stilles Wasser aus dem Hahn kann man auf jeden Fall trinken in Tübingen und in Lindau. Kein Thema.
Gut, dann haben wir das geklärt. Dann habe ich noch einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe vorhin gesagt, plastische Chirurgie in der Anmoderation. Aber es muss eigentlich korrekt heißen, ästhetische Chirurgie. Wo ist denn da der Unterschied?
Ach, das ist an sich plastisch-ästhetische Chirurgie. Die plastische Chirurgie ist schwerpunktmäßig natürlich auch für Verbrennungen, für primäre Unfallchirurgie. Und wir machen eine plastisch-ästhetische Chirurgie, das heißt die Sekundäroperation natürlich. Auch viele Brustoperationen, Brustkrebsoperationen, dann die ganzen Nasenoperationen. Aber eine rein plastische Chirurgie ist eben Verbrennung, Wiederherstellung, Unfall akut auch.
Okay, da sind wir gleich schon mal bei Ihrem Lebenslauf. Geboren in Ulm, aufgewachsen am Bodensee, wo Ihr Vater Karl Mang, soweit richtig, das staatliche Forstamt übernommen hat. Dann Abitur 1968, Lindau am Bodensee. Und ja. Wie ging es weiter?
Ja, wie ging es weiter? Mit 18 habe ich Bademeister gemacht am Bodensee. Ich hatte ja tolle Eltern.
Station in Ihrem Leben.
Tolle Eltern, wunderbar, ganz streng und sparsam erzogen. Und mit meinem ersten Geld als Bademeister und Tennislehrer bin ich zu dem Nestor der plastisch-ästhetischen Chirurgie nach Brasilien geflogen und habe da an der Copacabana im Schlafsack übernachtet. Heute würde ich das keinem mehr empfehlen. Und habe da den Professor Pitanga, der auch Sophia Loren, der Niki Lauda nach dem Unfall operiert hat, kennen und schätzen gelernt und war sehr viel in Brasilien und USA. Ja, und dann ging es eben weiter. Zunächst chirurgische Ausbildung im Krankenhaus Lindau in meinem Heimatort, wo ich ja im Paradies auch lebe. Ja, und dann ging es nach München. Und mit Auslandsaufenthalten in London und Los Angeles zunächst den Facharzt für HNO und plastische Gesichtschirurgie gemacht und dann die Zusatzbezeichnung plastische Operationen und habe immer wieder für einen Facharzt plädiert, den es dann 1992 gab, den sogenannten Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie. Und bei mir, die Oberärzte, sind natürlich alles jüngere Burschen, die eben diese Facharztbezeichnung auch haben. Mhm. Und dementsprechend ist es wichtig für die Zuhörer, dass auf dem Praxisschild entweder plastische Chirurgie stehen muss oder die Zusatzbezeichnung plastische Operation, dann weiß man, dass der Arzt zumindest auf dem Gebiet grundgut ausgebildet ist.
Gut, also wir reden mal von Begrifflichkeiten, die nicht geschützt sind. Ich möchte nochmal auf Herrn Pitanga zurück, den Brasilianer. In Brasilien sind Schönheitskorrekturen und OPs wahnsinnig verbreitet, USA auch. Dadurch, dass Sie da waren, haben Sie dann ein anderes Verhältnis als wir hier in Deutschland?
Nein, natürlich bin ich da mit der ganzen ästhetischen Chirurgie konfrontiert worden in die Jahre 68, 69, 70 und in den 70er Jahren, wo es in Deutschland ja nur unanständig war, Schönheitsoperationen zu machen. Und man darf nicht vergessen, in Rio de Janeiro gibt es so viele Schönheitschirurgen wie in ganz Deutschland. Also das ist da drüben einfach ein anderes Schönheitsbewusstsein. Wenngleich ich jetzt durch mein Alter dahin gekommen bin, vernünftige Schönheitschirurgie ja, Schönheitswahn nein. Also jetzt, was im Internet publiziert wird mit Krakenlippen, Po-Implantate, das lehne ich ab. Aber die vernünftige Schönheitschirurgie, auf die kommen wir vielleicht gleich nochmal, das ist natürlich heute in unserer Gesellschaft ein ganz wichtiger Teil.
Die Nase des Götz-George machte ihn in der Öffentlichkeit bekannt, der Schönheitschirurg Professor Werner Mang in SWR1, Leute. Seitdem sind ja unzählige Promis und Persönlichkeiten in ihre Bodensee-Klinik gekommen. Die haben sie übrigens 1989 oder 90 gegründet?
89.
Gut. Manche anonym, andere ganz offiziell. Wer war jetzt der Letzte?
Der Letzte war der Nino De Angelo, das kann man auch sagen, weil er das auch selber publiziert hat. Der ist von uns, haben wir Schlupflieder gemacht und eine Power-Infusion, damit er jetzt mit seiner neuen Platte, sein Album ist ja großartig, damit er da wieder voll durchstarten kann. Aber ich habe gerade gehört, er hat jetzt ein halbes Jahr keinen Alkohol getrunken, er hat jetzt gerade mal wieder einen Gin Tonic getrunken. Muss ich ihn anrufen, dass er da auf seine Gesundheit achtet.
Was ist denn eine Power-Infusion?
Eine Power-Infusion ist einfach, dass Aminosäuren, Vitamine, Spurenelemente, alles in einem zusammengemixt wird und dass das dann praktisch dem Patienten infundiert wird, dass er wirklich alles auf einmal so richtig an Nährstoffen bekommt. Und das ist also von der Deutschen Gesellschaft für Ernährungswissenschaft zusammengestellt. Viele Hollywood-Stars machen das. Und die Patienten sagen, Mensch, mir geht's einfach super danach.
Sie stehen ja, und das haben Sie häufig gesagt, für seriöse Schönheitschirurgie. Sie machen nicht alles mit. Gilt das auch für Promis? Oder haben Sie da auch schon mal einen weggeschickt?
Ja, natürlich. Ich meine, ich bin ja bekannt, vernünftige Schönheitschirurgie ja, aber Schönheitswahn nein. Ja. 8-10% schicken wir weg, wenn die Wünsche einfach unmöglich sind. Also jetzt geistert ja zurzeit wieder rum, dass man Po-Implantate macht, damit man den Po von Kim Kardashian hat. Also man muss kein Champagnerglas auf dem Po abstellen können. Das ist nicht meine Art von Schönheitschirurgie oder Krakenlippen oder dass man Rippen rausschneidet. Also es gibt ja ganz klare Indikationen bei mir und da bin ich sehr streng, was vernünftig ist und was nicht.
Auf dieses Po-Lifting möchte ich jetzt mal eingehen. Das ist, habe ich jetzt natürlich auch häufiger gehört, ist ja inzwischen schon fast schon wieder ein Klassiker, schon fast wieder weg, dieser Trend. Kommen da wirklich Leute zu Ihnen und wollen das?
Ja, natürlich. Das jede Woche kriegen wir da Anfragen. Und ich halte Po-Implantate für problematisch, weil sie sich auch verrutschen können und entzünden können. Dann gab es ja einen Arzt in Düsseldorf, der hat Fett in den Po gespritzt, wo es Todesfälle gab. Das heißt, Fettinjektionen muss man ganz vorsichtig sein. Und deswegen hat halt die ästhetische Chirurgie immer noch manchmal so einen schlechten Ruf, weil es einfach dann auch Ärzte gibt, die Operationen durchführen, die medizinisch nicht vertretbar sind. Aber ich möchte schon nochmal ganz klar eine Lanze brechen für die ästhetisch-plastische Chirurgie. Wenn ein Mädchen eine Höcker-Langnase hat und ein fliehendes Kinn, keinen Partner bekommt, nicht aus dem Haus geht, kann man das wunderbar operieren und muss es nicht aussitzen wie Freud. Oder es gibt viele Mädchen, die haben ungleiche Brüste oder zu große Brüste, die dann Probleme haben. Ne? Und ich darf noch ein Beispiel nennen, die Reithose von der Oma geerbt, riesen Oberschenkel, die sie durch Diät, durch Sport nicht wegbekommen. Geh nicht ins Schwimmbad, das soll man absaugen. Das heißt, das ist wahre ästhetische Chirurgie, den Leuten zu helfen.
Da bin ich ja irgendwie bei Ihnen. Sie haben jetzt aber nur weibliche Beispiele genannt. Es gibt hoffentlich auch männliche Beispiele, die Sie da nennen können. Aber ich würde gerne noch eine Sache sagen. Also müssen wir da nicht eher an uns als Gesellschaft arbeiten, dass man sowas vielleicht auch akzeptiert?
Ja, ich meine, das ist so, dass immer schon ästhetische Menschen es leichter gehabt haben. Es kommt ja schon alles aus der Antike. Und natürlich muss jeder selber entscheiden, ob er unter einem Mangel leidet. Ich habe etwas abstehende Ohren und meine Mama hat damals mit dem Gedanken gespielt, die anlegen zu lassen. Ich habe überhaupt kein Interesse gehabt und komme auch gut zu. Das muss jeder selber entscheiden. Auch Jungs haben wir natürlich viel, weil sie es angesprochen haben, die kein Kinn haben oder abstehende Ohren, das sind alles Indikationen, die man operieren sollte, weil die Kinder sonst gehänselt werden. Nicht? Also das ist meine Aufgabe, den Menschen zu einem guten Lebensgefühl zu helfen. Aber jeder muss das selber entscheiden. Man soll es nicht jemand anderen zuliebe tun.
Würden jeder Sie das bei sich machen lassen?
Na, ich nicht, ich bin Naturschönheit.
Sie sind schon sehr lange dabei und haben schon viel gesehen. Was hat sich verändert in der plastischen Chirurgie, in der ästhetischen Chirurgie in den letzten 30 Jahren?
Also es hat sich dramatisch verändert mit dem Internet. Der Mark Zuckerberg hat dann gewisse Monster erschaffen, gerade mit dem Facebook, mit Instagram, mit den Followern. Es kann ja nicht sein, dass heute 14-jährige Mädchen in meine Sprechstunde kommen, in die Bodenseeklinik und Bilder von Instagram-Stars mitbringen, dass sie aufgespritzte Lippen wollen. Daneben sitzt die Mama und kennt sich nicht mehr aus. Das heißt, durch dieses Internet werden so viele Jugendliche in falsche Bahnen gelangt. Also wir haben eine Untersuchung gemacht, dass Buben und Mädchen zwischen 12 und 16, jeder Dritte mit dem Aussehen nicht zufrieden ist. Also da ist dann schon ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft mit dem Internet, dass teilweise mit Photoshop bearbeitete Bilder kommen, ich möchte so aussehen wie die, und dann kommen die oft in psychologische Probleme. Mhm. Also das Internet in den letzten 10 Jahren hat da schon einen ganz negativen Touch. Alles, was Ästhetik, Aussehen anlangt, gerade bei Mädchen, also Mädchen häufiger wie Jungen,
Aber das, also das Problem ist bei Ihnen dann auch, dass Sie formulieren die Bildbearbeitung. Das heißt, es ist alles nicht mehr echt, was man sieht. Können Sie mal ein paar Beispiele nennen? Was wird denn da genannt? Sie haben vorhin von Krakenlippen gesprochen. Das ist
ja,
bei mir hängen geblieben.
Da gibt es jetzt einen Follower, einen Instagram-Star, der ein paar Millionen Zugriffe hat, die hat sich die Lippen, nicht Schlauchbootlippen, ich spritze auch keine Schlauchbootlippen. Wer zu mir kommt, weiß ja, dass er eine vernünftige ästhetische Chirurgie bekommt. Ich sage immer, ästhetische Chirurgie soll den Patienten glücklich machen, aber die Umwelt soll das gar nicht so richtig mitbekommen. Das heißt, dass eben auch beim Facelifting moderat geliftet wird, dass nicht zu viel Botox gespritzt wird, weil zu viel Botox bringt wieder das unnatürliche Aussehen. Aber die Krakenlippen, die jetzt mir da vorgestellt worden sind, dass man mal zickzackmäßig die Lippen spritzt, das ist natürlich ein folgenkommender Irrsinn, der abzulehnen ist. Aber es gibt immer wieder irgendwelche Ärzte, die nicht diese Ausbildung haben, die dann die Wünsche erfüllen. Und deswegen ist die Schönheitschirurgie sozusagen oft immer noch in einer Grauzone. Und das ist sehr schade.
Aber ich frage jetzt doch mal. Also Sie sagen, Sie lehnen diese Leute dann ab, aber die kriegen dann woanders. Für mich stellen sich jetzt da tatsächlich 1000 Fragen. Also jemand, der mit 14 zu Ihnen kommt, das müssen ja die Eltern erstmal auch erlauben. Die stehen also auch dahinter. Das ist nochmal eine ganz eigene Frage. Aber für mich, was müssten wir denn verändern? Also müssen wir uns als Medien da vielleicht an die eigene Nase fassen? Müssen Sie sich als Zunft ästhetische Chirurgie vielleicht an die eigene Nase fassen? Was muss man da jetzt tun, damit diese skurrilen Trends, das, was über das Ziel hinausschießt, was über das tatsächliche Leiden hinausgeht, sondern solche Spinnereien, wie kann man das eindämmen?
Ja, da gehören die Medien dazu, da gehört die Politik dazu, zum Beispiel, dass jetzt auch verboten wird oder endlich verboten wird, dass man Vorher-Nachher-Bilder nicht mehr zeigen darf, auch von den Ärzten, dass da nicht geworben wird mit irgendwelchen bearbeiteten Bildern, die dann, dann einfach nicht realisierbar sind und dass eben auch die Erziehung zu Hause so ist, dass wichtig Schule ist, dass Sport ist und das Handy, dass man ein bisschen vom Handy wegkommt. Das ist ganz wichtig. Und natürlich gehört die Politik dazu, dass gewisse Dinge gesperrt werden müssen, dass das Internet kontrolliert werden muss. Es geht ja nicht, dass 16-jährige, 14-jährige Kinder im Internet aufgeklärt werden. Das sind alles Dinge, die die Politik regeln muss. Und deswegen muss man auch mal gegen Google vorgehen und da Muskeln zeigen. Aber bis jetzt geschieht leider zu wenig.
Muss man auch die Ärzte besser kontrollieren?
Ja, und die Ärzte muss man natürlich auch im Internet kontrollieren. Wenn ich eine Praxis habe, ist von der Ärztekammer die Länge und Breite des Schildes und der Facharzt vorgeschrieben. Im Internet kann ich mich bezeichnen, wie ich will. Da auch die Ärztekammer muss hier kontrollieren, einschreiten, wer sich da im Internet als Facharzt ausgibt und was er alles letztendlich für Methoden anbietet. Ich sage nochmal, erkundigen Sie sich bitte als Zuhörer beim Arzt direkt und nicht übers Internet. Das ist ganz wichtig, das persönliche Gespräch, gerade in der ästhetischen Chirurgie, muss ich nicht mich aufs Internet verlassen, sondern direktes Gespräch und da muss ich Vertrauen haben, sonst zum nächsten bitte.
Wir fangen an mit einer Nachricht von Kurt. Schönheit beginnt mit einem gesunden Selbstbewusstsein, das der Herr Professor übrigens auch für sich selbst beansprucht, sagte. Gesunder Lebenswandel gehört dazu, dass dann hätte er einen gestörten Menschen, sagt er jetzt, ja, will ich eigentlich gar nicht vorlesen, sowas, wie D'Angelo nicht behandeln müssen. Der gehört zum Therapeuten und nicht zu Herrn Mang. Was sagen Sie dazu?
Also das ist immer wieder das gleiche Thema. Das muss jeder selber entscheiden. Deshalb muss jeder selber entscheiden. Ich sage nochmal, vernünftige Schönheitschirurgie hilft den Menschen psychologisch und es muss auch jeder selber entscheiden, ob er darunter leidet, unter einer Höcker-Langnase, fliehendes Kind, keine Brüste. Also ich werde auch in dem Gespräch, im Gegenteil sage ich oft, Sie sehen doch gut aus, was wollen Sie eigentlich von mir? Das heißt, ich lasse den Patient kommen. Ich bin ja ein sogenannter Schönheitschirurg, der eher zurückhaltend geworden ist mit den ganzen Indikationen und lasse den Patienten dann kommen. Du musst ja als guter Schönheitschirurg schon fast ein Psychologe sein. Du musst künstlerisch veranlagt sein, also ein relativ schwerer Beruf und man darf nicht vergessen, die Schattenseiten des Berufes sind, dass auch 1-4% der Patienten auch bei der besten Operation unzufrieden sind, auch bei uns unzufrieden sind, wenn jetzt Heilungsstörungen sind oder wenn irgendwelche Narben entstehen oder einfach der Patient sich zu viel vorstellt. Das sind die Schattenseiten unseres Berufes. Andererseits möchte ich keinen anderen Beruf haben, weil ich den mit Leidenschaft seit über 30 Jahren mache.
Also skurrile Trends haben wir besprochen. Es gibt Krakenlippen, es gibt Po-Lifting, es gibt auch Leute, die sich dann natürlich die Lippen schlauchbootartig bis zur Unkenntlichkeit aufspritzen lassen wollen. Dann gibt es Leute, die möchten Implantate, um dann ein Sixpack zu haben. Sowas machen sie aber nicht, oder?
Ja, es gibt Implantate mit Sixpack. Jetzt war jemand da, ein Italiener, der hat fürs Oktoberfest wollte er sich Silikonwadeln machen lassen, damit er bayerische Haxen hat. Also das sind alles Dinge, die ich dann sage, der soll sich schöne Strümpfe kaufen und die dann mit Watte ausstopfen. Oder es kommt jemand, der die siebte Rippe herausgeschnitten haben will, um eine Taille wie Victoria Beckham zu haben. Und der neueste Trend in New York ist, den Mittelfußknochen rauszuschneiden, damit die High Heels 15 cm und höher sind. Also das ist eben eine kranke Entwicklung, wo man dem Patienten eben sagen muss, das ist einfach medizinisch nicht vertretbar.
Das klingt auch ein bisschen nach Körperverletzung. Sie haben vorhin auch die Rippe beschrieben für die schmale Taille. Also das hört sich alles sehr schmerzhaft an. Können Sie aber auch mal einen Fall beschreiben? Denn wir haben vorhin ja gesagt, also Schönheitschirurgie gerät in Verruf durch solche extremen Dinge. Da habe ich auch noch mal eine Frage von einem Hörer. Die kam vorhin rein. Wir haben hier so viele Fragen. Da komme ich gar nicht mehr mit. Aber es gab eine Frage zum Analbleaching. Was Sie davon halten?
Ja, das ist auch so, was im Internet rumgeistert, dass praktisch im Analbereich die Schleimhaut weiß gemacht wird durch entsprechende chemische Substanzen, ist medizinisch und ästhetisch für mich abzulehnen.
Mhm. Wir haben es gesagt, Schönheitschirurgie gerät durch solche Dinge auch ein bisschen in Verruf. Zeichnen Sie doch mal ganz kurz einen Fall, wo Sie sagen würden, damit tue ich Menschen wirklich was Gutes. Vielleicht einen Mann. Zeichnen Sie doch mal einen Mann.
Ja, ein Mann, das ist natürlich auch ein Junge. Wir haben viele Jungen zwischen 16 und 18, die aussehen wie ein mit der Höcker Langnase fliehendes Kind, wie ein Vogel aussehen, die keinen Partner bekommen, die darunter leiden, die auch in der Schule dann schlechtere Leistungen haben. Und das muss man nicht aussitzen nach Freud, sondern das kann man heute toll wegoperieren. Und dann ist der Junge privat und beruflich erfolgreicher. Das heißt, es gibt viele Indikationen. Und ich darf noch ein Mädchen noch mal nennen, die sogenannte Reithose von der Mama oder Tante geerbt, eine spindeldürre Taille, hat aber dicke Oberschenkel außen, traut sie nicht ins Schwimmbad, kriegt keinen Partner. Das soll man wegmachen. Da plädiere ich auch dafür, dass das die Kassen bezahlen, weil dadurch dieses Mädchen wieder viel besser in unsere Gesellschaft integriert wird und auch nicht zum Psychologen muss. Also das ist eben wahre Schönheitschirurgie, ästhetisch-plastische Chirurgie oder Mädchen, die ungleiche Brüste haben, die ganze Brustchirurgie, da hilft man den Menschen, aber nicht, wenn man Krakenlippen denen spritzt oder irgendwelche Rippen rausschneidet.
Okay, haben wir den Punkt, jetzt waren wir wieder bei den Mädchen. Ich fasse mal zusammen, was wir bis jetzt besprochen haben. Die Trends kommen eher nicht mehr aus Hollywood, gerade die skurrilen eher aus den sozialen Medien. Patientinnen und Patienten werden immer jünger, die Schönheitschirurgie findet immer früher Anwendung und dann werden es auch immer mehr Männer, zu Ihnen kommen. Wie viele sind es denn? Können Sie das mal so ein bisschen sagen?
Ja, das ist also eine Untersuchung, die wir gemacht haben von der Internationalen Gesellschaft für Ästhetische Medizin. Da 1990 waren etwa 4% nur Männer, die sich verschönern ließen durch eine Operation. Im Jahre 2000 bereits 8-9%. Und heute sind es über 20%. Das heißt, jeder Vierte, der heute zum Schönheitschirurgen, zum plastischen Chirurgen geht, ist ein Mann. Und die Männer machen es oft auch aus beruflichen Gründen, weil Manager, die mit 60, 65 wollen die Schlupflieder-Trennsäcke weghaben. Oder natürlich, der Mann hat einen jüngeren Partner und lässt sich dann entsprechend verjüngen. Aber auch eine ganz wichtige OP sind zwei. Einmal die Fettabsaugung. Also jeder Mann kriegt ja so mit 50 ein bisschen, wenn er nicht viel Sport treibt, so die Love Handles. Und die kann man gut absaugen. Und seit sich Jürgen Klopp, unser Star-Trainer, die Haare hat transplantieren lassen und das auch öffentlich gemacht hat, ist auch bei den Haaren ein richtiger Boom ausgetreten. Und heute ist Haartransplantation, die Einzelhaartransplantation, gut ausgeführt. Wirklich eine wunderbare Operation, die man auch empfehlen kann. Mhm. Früher war die Haartransplantation ja oft mit Narben versehen, heute mit der feinen Technik tolle Ergebnisse.
Haben wir gerade besprochen, für das, was Sie gerade erzählt haben, können wir Sie und mich eigentlich als Beispiel nehmen. Wir haben vorhin gerade über meine Bauchdecke gesprochen, da haben Sie gesagt, nee, Sie kriegen keine OP, Sie müssen erstmal Sport machen, also das haben wir schon mal klargestellt. Und bei Ihnen haben wir gesagt, Haartransplantation sind Sie eigentlich die klassische Indikation für, also wenn man eine Glatze hat, bringt es nichts.
Nein, also ich habe die Geheimratsecken und habe eben auch diese klassischen punktuellen Problemzonen. Aber ich bin ein Hypochonder, ich bin ein absolut ängstlicher Mensch und deswegen werde ich mir wahrscheinlich keine Haare einpflanzen lassen und ich fühle mich so auch wohl. Wenn einer sich nicht wohl fühlt und kann er das heute machen, aber ja. Ich finde also meine Haare passen ganz gut zu mir. Mit 50 habe ich mal angefangen ein bisschen zu spinnen und die Haare mir zu tönen, auch das habe ich also abgeschafft.
Wie können Sie denn als jemand, als Hypochonder, sagen Sie, als jemand, der ängstlich ist, Ihren Patienten dann die Angst nehmen?
Ja, weil ich einfach authentisch bin. Und wir haben ja an der Bodenseeklinik fast ein Jahr Wartezeit, weil die Leute wissen, dass ich schon ein alemannischer Junge bin, der nicht abgehoben ist, sondern der auch eine ordentliche Diagnose stellt und in ihnen natürlich die Angst nimmt. Denn jede Operation soll wohl überlegt sein. Die muss in einer ordentlichen Klinik mit Fachanästhesie und so weiter durchgeführt werden. Ja, und ich glaube, die Patienten haben dann auch Vertrauen. Man muss Vertrauen haben. Und wenn einer zu ängstlich ist, dann rate ich auch von der OP mal ab, kein Thema.
Machen Sie Ihre OPs eigentlich alle selber
in der Klinik? Es ist so, dass ich in der Früh um 8 im OP bin, bis um 2 Uhr mache die wichtigsten Operationen und dann machen meine zwei Fachärzte für plastische Chirurgie, das sind also praktisch meine Söhne, die ich seit 10 Jahren ausgebildet habe, die machen dann die anderen Operationen weiter, aber inzwischen können sie alle Operationen machen. Ich bin ja erst 63, also ich schummel immer 10 Jahre. Und meine Tochter ist jetzt auch in die Klinik fürs Management eingestiegen, sodass auch meine Klinik die nächsten 35 Jahre gut aufgestellt ist.
Jetzt sehen Sie gerade, die fangen erst um 14 Uhr an, wenn Sie fertig sind. Das heißt, die müssen da einen Abend rein operieren. Dürfen die denn auch später kommen, wenn Sie dann um 2 Stunden nach Hause gehen?
Nein, der Arbeitstag ist bei uns in der Früh von 7:30 Uhr Visite bis abends um 6 Uhr. Und natürlich assistieren die schon und machen in der Früh auch Operationen parallel. Wir haben ja mehrere Operationssäle. Und bei wichtigen Eingriffen gucke ich drauf und mache Großteil alles auch noch selber. Das macht mir einfach Spaß und das hält mich jung.
Ganz kurz ist er noch da, der Professor Mang aus der Bodenseeklinik aus Lindau, dem schönen Lindau am Bodensee. Sie haben ja immer eine tolle Aussicht da mit Alpen und Blau und so, aber das wollen wir jetzt gar nicht thematisieren, sondern wir wollen über die Mangnase sprechen, die ja so ein bisschen eine Eigenmarke geworden ist. Da will ich jetzt mal vorab von Ihnen wissen. Sie haben ja gesagt, Sie lassen nichts machen, aber wenn Sie was machen lassen würden, wo würden Sie denn hingehen, zu wem?
Ja gut, also auf jeden Fall die sogenannte Mangnase, die muss ins Gesicht passen, muss individuell sein und ich sage immer, soll nicht operiert aussehen. Als Vorbild habe ich bei den Frauen die Grace Kelly, weil diese Nase ist in einer kompletten Harmonie zum Gesicht praktisch der goldene Schnitt und bei den Männern orientiere ich mich mehr an George Clooney. Der hat eine sehr prägnante, aber trotzdem eine männliche Nase.
Können Sie das mal in Zentimeter und Grad ausdrücken?
Und dann ist es so, dass ich verschiedene Winkel, dass der Winkel etwa 110 Grad ist, der Nasolabialwinkel, auch der Augenabstand oben, wo die Knochen praktisch verschmälert werden, muss die Dritteleinteilung sein. Ja, und der ausschlaggebende Punkt damals war auch, dass ich dem Götz George, der hat sich in den 80er Jahren da nicht dubeln lassen und dann hat er Nasenbeinbruch gehabt und dann hat mein Chef am Klinikum rechts der Isar München gesagt, flick den mal zusammen. Ja, und so ging es dann los. Ich habe ja über 10.000 Nasen operiert und wie gesagt, in der Früh steht bei mir immer eine Nase auf dem OP-Plan und dann beginnt mich, das ist auch für mich faszinierend, aber trotzdem, 1-3% haben auch Heilungsstörungen, mal Narben, da muss man dann entsprechend nachbehandeln. Mhm. Also man muss auch einen Patienten gut aufklären, auch in der Nasenchirurgie.
Also Professor Mang, mir ist nicht entgangen, dass Sie meiner Frage ausweichen, wohin Sie gehen würden. Wollen Sie es mir nicht sagen oder würden Sie einfach zu niemandem gehen?
Ja, ich würde vielleicht mit Da Vinci mich selber operieren.
Gut, das geht nun wieder nicht. Also, wir wollten ja wissen auch, was kostet denn so eine Mangnase?
Also die Nase kostet 5.000 Euro plus Nebenkosten, Anästhesie, Aufenthalt, Ganz wichtig ist die Nachbehandlung. Das sind nochmal 2.000 bis 2.500 Euro, sodass Billigoperationen im Ausland, wenn ich dann höhere Nasenoperationen 2.000 Euro oder gar weniger, dann bleibt natürlich die Sicherheit auf der Strecke, weil ich brauche eine Fachanästhesie. Es darf nichts passieren. Gesundheit vor Schönheit, das ist mein Obermotto auch. Und deswegen muss alles nach ganz klaren Richtlinien ablaufen, auch bei der ästhetisch-plastischen Operation. Denn ästhetische Chirurgie ist kein Friseurbesuch. Das sind Operationen mit allen Risiken wie anderen Operationen auch.
Apropos Friseurbesuch, da haben wir gleich noch eine Hörerfrage zu. Wir haben sowieso einige Hörerfragen, die gehen wir jetzt nochmal kurz an. Frage von Harry aus Offingen. Wie teuer ist in etwa eine Fettabsaugung und anschließend wahrscheinlich eine Straffung am Bauch?
Also eine Fettabsaugung pro Zone 2.000 Euro, meistens am Bauch 4.000 Euro. Eine Fettabsaugung macht man heute in Tumeszenzanästhesie, in örtlicher Betäubung. Das ist eine ganz tolle Methode. Wir machen das auch bei Männern jede Woche, Bauch-Hüftbereich. Oft strafft sich die Haut so, dass man keine Straffung mehr braucht. Also man muss mit Nebenkosten, kurzer Aufenthalt, etwa 5.000, 6.000 Euro rechnen.
Gut, haben wir beantwortet. Apropos Botox, das wird ja häufig auch ein bisschen übertrieben. Da kriegt man dieses Botox-Gesicht, ist aber sehr im Trend. Sie sagen lieber Hyaluronsäure. Susi aus Stuttgart-Heslach fragt, ich kenne mindestens 2 Friseurläden in Stuttgart, die Botox-Spritzen. Finde das eigenartig. Sie möchte wissen, was Sie dazu sagen.
Also ich warne vor Botox-Partys oder vor Botox-Injektionen, die nicht von einem Facharzt ausgeführt werden. Wir sehen Lähmungen des Lides. Wir haben ganze Gesichtslähmungen nach Botox gesehen. Ich bin auch kein Botox-Freund. Botox nur in der Stirn und Krähenfüße, aber dosiert. Denn wenn man zu viel Botox spritzt, kann es auch Leberbeschwerden geben. Die Hyaluronsäure, die biologische Hyaluronsäure, das sogenannte Face-Styling, ist relativ natürlich und kann die Falten individuell ausfüllen. Also Hände weg vor zu viel Botox und wenn, dann nur von einem Facharzt unter sterilen Bedingungen.
Gut, auch geklärt. Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Rosemarie Wörle möchte wissen, die hat ein Problem mit ihrer Brust, die ist zu groß, deshalb hat sie Beschwerden im Rücken. Hat von der AOK eine Kostenzusage. Wird es denn grundsätzlich getragen von den?
Ja, das ist doch großartig. Normal mit Gutachten. Bei Riesenbrüsten kann das eine Kassenindikation sein, dass man Hals- und Rückenbeschwerden kriegt. Und das macht jede gute autorisierte Klinik.
Also wir könnten noch lange weiterreden. Wir
haben aber leider schade, keine dass Zeit schon aus mehr. Ist.
Was gibt es zum Mittagessen bei Ihnen? Fisch?
Ja, jetzt geht's nach Hause und dann gibt's eine Kleinigkeit, Fisch oder Salat. Und vielen Dank fürs Gespräch, hat super Spaß gemacht. Und alle Grüße an alle Hörer, die jetzt im Auto sitzen. Ich fahre jetzt wieder zurück nach Lindau.
Also, da kann man Sie da sehen. Wir bedanken uns bei Ihnen für den Besuch, Professor Mang, in SWR 1, Leute.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.